Es war mir ein Anliegen, irgendwie zu zeigen, dass diese kleine Dimension in der Ohrenheilkunde immer mehr in den mikrobiologischen Bereich gegangen ist. Und daher bin ich unglaublich froh über die Kooperation zwischen der Labormedizin und der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Und Herr Professor Georg Endler wird uns darüber erzählen. Bitte.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, als Labormediziner kriege ich schon Schweißausbrüche, wenn ich diese Mikromengen höre und die Sie dann analysiert haben möchten. Also das wird eine Herausforderung, fürchte ich. Moment, wie geht es weiter? Ja, ganz kurz zu mir. Ich bin an sich Labormedizinerpartner in einer Gruppenpraxis. Kann Sie beruhigen, ich habe keine Aktienoptionen, mein Geld geht 1:1 in die beiden biologischen Startups, die mittlerweile etwas größer geworden sind und umso teurer. Ich möchte Ihnen, aber auch aus meiner Sicht als Labormediziner, habe ich einen etwas differenzierten Blick zur Mikrobiologie und bitte das nicht so als zu kritisch zu sehen. Die Labormedizin ist mittlerweile hochtechnisiert, wir haben Automaten, wir kümmern uns um die Logistik um zehntausenden Proben. Die Mikrobiologie ist nach wie vor Handarbeit und eher eine Spezialistengeschichte. Ich hoffe, dass sich das demnächst irgendwann einmal ändert, ist gerade auf dem Sprung in die nächste Dimension, dass es auch praktikabler wird. Grundsätzlich ist es so, Hippokrates hat so um 400 vor Christus so als erste Idee der Infektionskrankheiten die Miasmentheorie irgendwie formuliert. Er hat gesagt, naja, Erkrankungen und Infektionserkrankungen kommen durch schlechte Ausdünstungen. Kennen Sie vom Begriff der Malaria? Er hat gesagt, das wird durch schlechte Luft übertragen, dass es in der schlechten Luft ein bisschen gesurrt hat und dann möglicherweise ein paar Anopheles herumgeschwommen sind, ist eine andere Geschichte. Und diese Meinung hat sich eigentlich überraschend lange gehalten. Bis in die 1890er Jahre gab es erbitterte Diskussionen darüber, ob das nicht einfach zum Beispiel so Dinge wie Cholera durch Miasmen sozusagen übertragen werden, also durch schlechte Dämpfe oder durch die Gerüche, weswegen das sozusagen übertragen wurde. Es gab bei der Cholera-Epidemie, ich glaube es war 1840 oder 1850 in London, gab es Ideen, dass man mit Ventilatoren einfach mehr Luft durch die Gassen bläst und damit die Cholera bekämpft. Glücklicherweise gab es dann einige Ärzte, die das ein bisschen anders gesehen haben. Und schon 1840 hat ein Anatom, nämlich Jakob Henle, irgendwie die Hypothese entwickelt, dass sozusagen irgendwelche Keime, also parasitäre Kleinstlebewesen, er hat sie Mikroben genannt, hat sich auch nicht viel geändert, möglicherweise die Ursache für Infektionskrankheiten sind. Das war ziemlich revolutionär, ist nach wie vor sozusagen angekreidet worden. Man muss auch dazu sagen, bis dahin hat man gedacht, Leben entsteht mehr oder weniger von selbst, sozusagen es gibt eine Form der Urzeugung. Das heißt, wenn man Schmutz irgendwo stehen lässt, beginnt irgendwas zu wachsen. War natürlich aufgrund der Beobachtung damals üblich. Und erst 1860 hat der Louis Pasteur dieses Konzept der Urzeugung einfach widerlegt mit einem ganz einfachen, sensationellen Experiment. Er hat diesen Schmutz sozusagen in einen Glaskolben eingebracht, hat das luftdicht verschlossen, hat das erhitzt. Und siehe da, es entstand kein neues Leben. Dann hat er diesen Glaskolben der Luft ausgesetzt, es sind Keime hinein und es ist entstanden. Und damit hat er dieses Konzept der Urzeugung, wo man sagt, naja, Mikroben stehen irgendwie von alleine, widerlegt. Aber auch das war sozusagen die Frühzeit der Mikrobiologie. Und die ersten Kulturen, die sozusagen gekommen sind, zum Beispiel 1876 hat Robert Koch die Kultur des Milzbranderregers sozusagen als erstes sozusagen publiziert und damit auch diese Erkrankung aufgeklärt, dass das jetzt nicht schicksalshaft ist oder durch schlechte Weiden verursacht ist, sondern schlicht und einfach durch ein Bakterium. Und erst 1883 hat ein Schüler von Robert Koch, also Friedrich Löffler, diese kochhändischen Postulate sozusagen formuliert, dass man sagt, wann ist ein Erreger ursächlich sozusagen für eine Erkrankung? Er muss regelmäßig nachweisbar sein, er muss in Reinkultur isolierbar sein. Auch das ist bei Viren gar nicht so einfach. Es gibt nach wie vor Bakterien, die wir nicht kultivieren können. Und bei Übertragung auf andere müssen diese Erreger sozusagen die Erkrankung wieder auslösen. So weit, so gut. Die hatten nach wie vor ein Riesenproblem Und zwar, die hatten damals Flüssignährböden, die waren jetzt nicht wahnsinnig gut geeignet, um irgendwelche Bakterien zu isolieren. Und dann haben sie Gelatine verwendet. Wenn sie üblicherweise wachsen Bakterien, also pathogene Bakterien, am besten bei 37 Grad. Und Gelatine schmilzt bei 37 Grad. Das heißt, es war nicht wahnsinnig gut, da sozusagen feste Kulturträger zu machen, wo man diese Bakterien isolieren kann. Dann hatte der Robert Koch die Idee, das hat er damals auch publiziert, in seinen neuen Untersuchungsmethoden sterilisierte Kartoffeln zu verwenden. Die sind schön fest, da könnten die Keime wachsen. Hat sich nicht wirklich bewährt und es ist dann nicht wirklich viel gewachsen. Jetzt kommt eine Dame ins Spiel, und zwar das ist die Fanny Angelina Hesse. Das war eine junge Frau, die ist an sich in New York geboren worden, als Tochter von deutschen Emigranten erster Generation. Und die haben dann irgendwann in den 1870er Jahren, 1872, eine große Europareise wieder zurückgemacht. Und da hat sie den Bezirksarzt Hesse sozusagen kennengelernt und hat sozusagen den geheiratet. Und das war ein Bezirksarzt. Und so wie Robert Koch, der war ja ebenfalls Landarzt, bevor er sozusagen angefangen hat, hat er sich dann mit Mikrobiologie beschäftigt. Und die war eine begeisterte Köchin, hatte eine Mutter, die hatte berichtet, es gibt ein ganz neues Mittel aus Indonesien, das machen die dort aus Algen, damit kann man herrliche Fruchtgelees machen. Ihr Mann hatte das Problem, der hat auch mit ihr gesprochen darüber, hat gesagt, irgendwie mit der Kultur funktioniert das nicht so ganz, und sie hat dann eigentlich den Vorschlag gemacht, 1881, man verwendet einfach dieses Agar, das ich für meine Fruchtgelees verwende, auch einmal für die mikrobiologischen Kulturen. Das hat natürlich der Robert Koch geklaut, und siehe da, bereits ein Jahr später konnte er damit das Tuberkelbacillus nachweisen auf der Kultur, dafür wurde er gefeiert und hat auch den Nobelpreis bekommen. Wie immer hat er natürlich vergessen zu erwähnen, von wem die Idee kam. Was ist das Schönes? Kennen Sie alle Agar? Ist mittlerweile, also das ist die sensationelle Himbeertorte der Kurkonditorei Oberla, sehr zu empfehlen. Auch da haben Sie natürlich Agar drauf. Was ist das? Das ist einfach ein Polysaccharid aus den Zellwänden von Rotalgen, die man gewinnen kann. Und das sind Kohlehydratketten, die interessanterweise aber erst bei 95 Grad flüssig werden. Das heißt, bei 37 Grad, wo die meisten Bakterien kultiviert werden, ist das sozusagen schön geleeartig und darauf wachsen die gut. Das kann man entsprechend sozusagen dann mit diversen Kulturböden vermischen. Und nach wie vor, seit 1881, hat sich in der mikrobiologischen Diagnostik überraschend wenig geändert. Das ist zum Beispiel, wir verwenden die nach wie vor als Nährboden. Der große Vorteil, ich kann da sozusagen mein Präparat auftragen, und dadurch, dass ich sozusagen mit einer Öse das auftrage, verdünnt sich das und ich kann dann irgendwann einzelne Kulturen isolieren und die dann näher charakterisieren. Und seit 1881, was hat sich seither getan? Überraschend wenig. Also wir machen nach wie vor Abstriche mit Wattestäbchen, Plastiktupfern, was auch immer, kultivieren das auf Agarplatten, das dauert 1 bis 2 Tage bestenfalls. Dann werden die Keime identifiziert. Mittlerweile 100 Jahre später, das ist der einzige Schritt, der sozusagen ein bisschen fortschrittlicher geworden ist. Früher hat man die Keime mühsam biochemisch klassifiziert. Jetzt macht man das mit Massenspektrometrie. Das heißt, die Keime werden mehr oder weniger in der Massenspektrometrie charakterisiert. Und dadurch finden wir auch viel mehr neue Keime, die wir früher gar nicht gekannt haben. Also wir hatten vorigen Monat schon wieder eine Infektion. Die in der Blutkultur war völlig neu, das war die Erstbeschreibung sozusagen bei einer Sepsis. Das war irgendein Pseudobacillus, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Die Identifikation hat sich mittlerweile verkürzt, früher hat das auch 2-3 Tage gedauert. Danach kommt das Antibiogramm, das passiert nach wie vor mit Kultur. Das heißt, ich kultiviere wieder meine Bakterien, das dauert wieder einen Tag, und messe die Hemmhöfe bei Antibiotikablättchen. Und dann kommt der Befund. Und das ist genau das große Problem. Das dauert mindestens 5 bis 7 Tage. Eine Blutkultur dauert bis zu 6 Tage. Und Sie können sich vorstellen, wenn der Patient eine Sepsis hat, dann ist das nach 6 Tagen ein bisschen spät, wenn man dann dem Arzt sagt, was es war. Das heißt, auch da hat sich in der mikrobiologischen Diagnostik nicht so viel getan, wie wir gerne hätten, weil Sie hätten ja gerne den Befund möglichst gleich, idealerweise bevor Sie die Probe einschicken. was nicht ganz unverständlich ist. Was hat sich noch getan? Natürlich, die Keime sind mehr geworden. Wir haben mittlerweile Geräte, die diese Ausstriche machen. Die Befundung erfolgt nach wie vor meistens per Hand. Die elektronischen Befundungen funktionieren alle noch nicht ganz so, wie wir gerne hätten. Und es gibt einen Gameplayer, der gerade sozusagen dabei ist, die Welt zu erobern, dank Corona. Es gab einen begabten Chemiker, einen Späthippie, das war Kerry Mulley. Der hat sehr kreativ sich auch seine eigenen Drogen immer synthetisiert und hat diverses ausprobiert. Und er war so um die 40, da hat wieder mal seine Freundin mit ihm Schluss gemacht. Und er war irgendwie deprimiert und hat beschlossen, er geht jetzt surfen. Also durchaus ein vernünftiger Ansatz und ist dann sozusagen zu seinem Sommerhaus gefahren. Es war seine verregnete Autofahrt. Ein bisschen Nachwirkungen von LSD dürfte auch dabei gewesen sein. Und während der Autofahrt hat er eigentlich als Erster sozusagen überlegt, wie kann ich Genstücke gezielt vervielfältigen, sozusagen auf biochemische Weise. Ich baue mehr oder weniger das nach, was bei der Zellteilung passiert. Und er hat dieses Konzept der Polymerase-Kettenreaktion sozusagen entwickelt. Die Grundlage dafür, also, und dafür hat er dann 1993 den Nobelpreis erhalten. Und das war die große Revolution, nicht nur in der Genetik, sondern auch im Nachweis von Erregern, weil sie seit Corona sind sie wahrscheinlich alle PCR-Experten, wissen, wie das funktioniert, können alle unterschiedlichen PCR-Methoden nach Geschmack aufzählen. Auch das ist sozusagen, liegt an der Grundlage von Kerry Mulley und lustigerweise auch aufgrund von Bakterien im Yellowstone Park. Warum? Wenn ich bei der PCR sozusagen erfolgt die Trennung der einzelnen DNA-Stücke durch Erhitzen, das wird auf 95 Grad erhitzt, die meisten Enzyme halten das nicht aus, mit Ausnahme der Polymerasen vom Thermus aquaticus, der hier irgendwo in diesen Geysiren wohnt und der sich sozusagen erst ab 70 Grad richtig wohlfühlt. Das sind thermostabile Enzyme und dadurch hat sich das sozusagen erst möglich, dass diese PCR sozusagen in der kurzen Zeit mit demselben Enzym sozusagen funktioniert hat. In der Frühzeit musste man sozusagen nach jedem Mal erhitzen frisches Enzym dazugeben. Das hat natürlich entsprechend lange gedauert. Und dieses Ding daher erweckt bei mir auch nostalgische Gefühle, auf dem habe ich auch noch gelernt in den mittleren 90er Jahren. Da hatte Professor Mannhalter, meine Lehrerin, war sozusagen die Pionierin der PCR. Da gab es einen Raum, wo diese Cycler gestanden sind. Die haben natürlich Krach gemacht ohne Ende. Man konnte dort im Winter bei 35, also hat es immer 35 Grad gehabt, weil die natürlich den Raum geheizt haben, aber die waren nahezu unverwüstlich. Und dort haben wir sozusagen die PCRs gemacht. Was ist sozusagen der Vorteil? Ich kann damit gezielt eine DNA nachweisen. Und heute habe ich auf Basis dieses PCR-Systems natürlich Multiplex-PCR-Systeme, wo ich, und das ist bereits Routine, wo ich Panels habe, wo ich gleichzeitig 22 Viren oder Bakterien in 45 Minuten nachweisen kann. Die Infektiologen sind ganz begeistert, weil sie innerhalb von kürzester Zeit sozusagen bereits einen Hinweis haben, also gerade bei respiratorischen Viren, in welche Richtung es geht, ob das jetzt eine Influenza ist oder ein Pneumokokk oder vielleicht beides. Das große Problem ist, dass ich nach wie vor habe, und das habe ich auch bei der HNO-Diagnostik, wenn ich kein sinnvolles Präparat habe oder eine Mischinfektion, wird mir das nicht weiterhelfen. Und wie kriege ich aus dem Mittelohr zum Beispiel ein mikrobiologisches Präparat, das jetzt nicht allzu invasiv ist? Das zweite Problem ist, dass wir auch haben, natürlich, dass wir da eine Vielzahl von Bakterien und Viren testen und nicht alle sind sozusagen pathognomisch sozusagen in dem Fall für die Infektion. Sie wissen, Pneumokokken wohnen auch im Nasenrachenraum. Das muss jetzt nicht unbedingt die Pneumokokken-Pneumonie sein. Und das gibt es natürlich jetzt auch mittlerweile neue Methoden, mit denen ich gleichzeitig alle bekannten Bakterien, Pilze, Viren sozusagen in 1 bis 2 Tagen nachweisen kann. Das sind meistens Schrotschussmethoden, wo ich dann sozusagen DNA vervielfältige und mit Datenbanken abgleiche. Sie kennen das alle aus dem Mikrobiom und aus den diversen Diskussionen beim Mikrobiom, wo wir eine Vielzahl von Daten erhalten über Millionen Bakterien, von denen wir ein Drittel gar nicht kennen oder die Hälfte, und dann versuchen, das mit irgendwelchen Krankheiten zu assoziieren. Beim Darmmikrobiom ist es recht einfach, das kennen Sie wahrscheinlich, die die Sensationsmeldungen, die so alle Wochen aufpoppen, dass das jetzt das Darmmikrobiom bei irgendwelchen Erkrankungen anders ist als bei Nichterkrankungen, ist immer die Frage, was ist Ursache, was ist Wirkung, was mache ich dagegen? Ich glaube, in der HNO ist das noch nicht ganz so arg mit dem Mikrobiom, oder? Suchen Sie schon Mikrobiome?
Insofern ist es schon arg, weil die chronischen Infektionen in unserem Bereich können wir nicht heilen. Deswegen werden wir von den anderen Fächern ein bisschen gering geschätzt. Aber der Begriff des Mikrobioms hat unsere Ehre gerettet.
Das ist richtig, aber auch da, ich habe das jetzt nur überflogen, ich bin jetzt nicht der HNO-Spezialist, auch bei der chronischen Sinusitis, ist das Mikrobiom in der Nase nicht so anders bei normalen Patienten als bei chronischen Sinusitis-Patienten, dass man daraus was machen kann. Also die Frage ist, was nützt mir das in der Praxis? Und auch die Frage, was mache ich, wenn ich herausgefunden habe, dass es ein Virusinfekt ist? Weil Sie wissen, beim Virusinfekt haben wir meistens keine kausale Therapie. Und was ich nicht ganz unspannend finde, es gibt auch mit diesen Multiplex-PCR-Studien, wo man einfach regelmäßig bei gesunden, das ist eine Studie an gesunden Kindern, es gibt es auch bei gesunden Erwachsenen, die keine Symptome haben, einfach regelmäßig Abstriche macht und schaut, kann ich da Viren nachweisen. Und das ist zum Beispiel eine Studie an 100 Kindern im Kindergarten, die waren alle gesund. Und natürlich im Oktober konnten sie bei 40% der Kindern, obwohl sie keinen Schnupfen hatten, die Rhinoviren nachweisen. Das heißt, nur der Nachweis heißt nicht, dass der Patient auch was hat. Und immerhin im Februar, wo dann sozusagen die Influenza-Saison beginnt, haben sie bei 10% der Kinder Influenza-Viren nachgewiesen, obwohl die keine Influenza hatten. Das heißt, wir haben mittlerweile das spannende Thema auch bei diesen Multiplex-PCRs. Wir weisen Keime nach, von denen wir wissen, die sind pathogen, sie machen nur nichts. Und das ist eine das ist etwas, wo wir wahrscheinlich dann in Zukunft damit lernen müssen, umzugehen, dass wir nicht zu wenig Informationen haben oder zu späte Informationen, sondern eine Vielzahl an Keimen bekommen und die dann in den klinischen Kontext setzen. Und da bin ich noch gespannt. Also im Augenblick ist es gerade an der Grenze, auch die Mikrobiologie entwickelt sich weiter und geht mittlerweile zunehmend weg von der Kultur in Richtung PCR-Diagnostik. Und dann werden wir wahrscheinlich viele neue Krankheitserreger nachweisen und werden wahrscheinlich dann wirklich einmal weiterschauen müssen, wie wir das dann in die klinische Praxis umsetzen. Also es bleibt spannend und ich hoffe, dass auch die Mikrobiologie jetzt nach 150 Jahren irgendwie den Sprung ins nächste Zeitalter schafft und man nicht mehr eine Woche auf den Befund warten muss, sofern die Krankenkasse diese Befunde zahlt, die sie auch recht teuer sind. Insofern, nach den 140 Jahren, es gibt nach wie vor 95% der mikrobiologischen Diagnostik, wird mit dem Fruchtgelee sozusagen durchgeführt, obwohl sie dafür eigentlich nie einen Kredit bekommen hat. Und die Analysendauer hat sich nach wie vor bei dieser klassischen Kultur und Resistenz nur marginal verkürzt, um etwa 1 bis 2 Tage. Ich persönlich finde das extrem unbefriedigend, weil wenn ich eine Infektion habe, ich habe ja mittlerweile wirksame Therapeutika und ich würde die gerne gleich einsetzen und nicht erst nach einer Woche. Auch bei einem banalen Harnwegsinfekt, wenn ich eine Woche habe, warte, jetzt nicht HNO-mäßig, dann habe ich nachher meine Urosepsis, naja, ist auch gerade nicht gerade eine Verbesserung. Die neuen Ansätze mit dem Multiplex-PCR sind meiner Meinung nach vielversprechend und wahrscheinlich werden wir in 10 Jahren über die Agarplatten hoffentlich nur mehr lachen und in einer vernünftigen Zeit sozusagen eine Diagnostik anbieten, allerdings mit den alten Problemen. Ja, wenn ich sozusagen kein ordentliches Sample bekomme oder gewinnen kann, wie soll ich bei einer chronischen Sinusitis eine Mikrobiologieprobe sozusagen aus dem Sinus kriegen? Das geht dann nicht ganz einfach. Oder aus dem Mittelohr. Auch das ist nicht ganz trivial. Man wird nicht jede Otitis media sozusagen da punktieren. Und die zweite Frage ist dann immer, was bringt mir die Diagnostik jetzt für den Patienten? Und ich werde wahrscheinlich pathogene Keime finden, obwohl die Pathologie sozusagen eine andere ist. Das heißt, in Zukunft werden wir, so wie überall in der Medizin, eher das Thema haben, wie gehen wir mit zu vielen Informationen um. Und das ist auch ein bisschen ein Thema, das ist mein Gebiet, die Labormedizin, weil die hat dieses Problem bereits längst. Wenn Sie einen Patienten, eine Person krank machen wollen, machen Sie einfach eine Vielzahl an Labortests. Sie wissen, Und genau das Gleiche wird wahrscheinlich in der Mikrobiologie auch kommen. Referenzbereich bedeutet, ich nehme 120 Gesunde und die mittleren 95% sind sozusagen mein Referenzbereich. Das heißt, ich habe 5% Chance bei einer Analyse, dass ich sozusagen außerhalb des Referenzbereichs bin. Und wenn ich jetzt 50 Analysen mache und allein ein Blutbild hat 30 Analysen, dann habe ich eine 92%ige Chance, dass irgendwo ein Sternchen ist. Und damit habe ich auch keine gesunden mehr, sondern nur mehr schlecht untersuchte Patienten. Und das ist etwas, was ich auch durchaus als Gefahr sehe bei der modernen PCR-Diagnostik, dass wir zu viel an pathogenen Keimen finden und möglicherweise übertherapieren. Weil letztendlich, Otorhinolaryngologie, muss man sagen, da hat das auch sehr viel mit Anatomie zu tun. Und die chronischen Entzündungen sind ja fast immer aufgrund von anatomischen Ursachen und weniger aufgrund von irgendwelchen komplizierten mikrobiologischen Infektionen. Insofern darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und möchte darauf hinweisen, also so wie öfter in der Geschichte steht hinter den meisten Nobelpreisen eine Frau, die einen guten Tipp gegeben hat. Das ist ja öfter in der Geschichte passiert, auch bei der Erfindung der DNA hat Rosalind Franklin sozusagen die Grundlage erstellt an Röntgenanalysen. Und der Herr Watson und der Herr Crick haben dafür den Kredit bekommen. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke.
Vielen Dank. Das war die Eröffnung eines neuen Universums eigentlich. Natürlich weiß man, was das ein Labormediziner gibt. Wir haben ein tolles Labor in Hietzing gehabt. Aber dass da so viel drin ist, gibt es. Gute Gründe, Fragen zu stellen. Bitte um eine lebendige Diskussion.
Ja, danke für den anregenden Vortrag. Es geht uns ja in vielen Bereichen so, dass wir eine Vielzahl an Befunden haben, die man dann klinisch einordnen muss. Und der Wirt ist ja das Entscheidende, ob man krank wird oder nicht, nicht nur das Bakterium. Trotzdem möchte ich jetzt ganz kurz eine gezielte Frage stellen. Gerade chronische Nebenhöhlenentzündungen, weiß man heute, sind auch durch Pilzinfektionen oft hervorgerufen. Wie weit können Sie diese nachweisen mit der PCR oder nicht?
Mit PCR überhaupt kein Problem. Also es wird kommen in Zukunft, da müssten wir sozusagen diese Schrottschuss-NGS-PCRs machen. Das Thema ist natürlich immer, Sie haben nahezu in jedem Nasensekret ein paar Pilze. Ja. Das heißt, ich muss das quantifizieren und dann auch richtig einordnen. Weil Sie werden kein candida-freies Nasensekret bekommen, auch beim Gesunden nicht. Und das ist das Thema, das ist das große Problem, dass wir dieses Interpretieren von Befunden wahrscheinlich erst lernen müssen. Ja. Weil die derzeitigen Pilzkulturen, wie Sie wissen, die dauern ewig, das dauert 6 Wochen. Funktioniert natürlich, aber es dauert.
Danke für Ihren Vortrag, aber glauben Sie in Zukunft, der KI, künstliche Intelligenz, hat eine Rolle für Diagnostik im Labor zum Beispiel, ob das ist Virus oder Bakterien oder Fungus oder zum Beispiel?
KI und lernende Systeme haben wir dabei, weil dieses Sequenzieren geht dann sozusagen in Datenbanken und dann werden diese Sequenzdaten zugeordnet. Also insofern sind wir natürlich computerabhängig. Die Frage ist, ich habe immer ernste Zweifel, ob mir die KI so weit weiterhilft, weil die KI beschränkt sich dann nur auf ein Muster, aber nicht auf den Patienten. Ja, also das große Problem ist sozusagen, ich glaube, wir haben da zu viel große Hoffnungen auf die KI. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne überzeugen, bisher waren die KI-Erfahrungen bei uns im Labor eher bescheiden. Also bei uns hat es bisher noch nichts gebracht. Aber vielleicht wird es noch, ja.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte nur eine kurze Frage. Wie sieht der Alltag denn mittlerweile als Labormediziner, Labormedizinerin aus? Ist man selber hands-on bei der Auswertung oder vidiert man quasi meiste Zeit nur?
Man muss sagen, das hängt natürlich davon ab, ob Sie auf einer Uniklinik sind und jetzt weltweiter Spezialist für ein Gebiet, so wie Autoimmundiagnostik oder der Professor Haslacher für Hämatologie, was auch immer. Bei uns im niedergelassenen Labor ist das sehr viel Organisatorisches. Wir haben pro Tag über 10.000 Patienten, also 50.000 Röhrchen, die wir versuchen sozusagen möglichst fehlerfrei auf die Reihe zu kriegen und beschäftigen uns dann eigentlich nur mehr mit Vidieren, Problemfällen und solchen Dingen. Deswegen habe ich auch immer das Gefühl, dass bei uns im Labor gar nichts funktioniert, weil ich halt natürlich immer die Probleme bekomme. Es ist anders als die normale Medizin, weil wir sozusagen sehr viel mit Abläufen, mit Prozessen arbeiten und mit parallelen sozusagen diagnostischen Vorgängen. Natürlich extrem EDV-abhängig mittlerweile. Also es ist nicht das, was Sie als klassisch medizinische Tätigkeit am Patienten kennen.
Bitte. Eine Frage von mir. Sie haben das geschildert mit dem Agar, also diese Gelatine, die sehr, sehr spät flüssig wird, ja, und rot ist. Dann gibt es aber da in Neapel gibt's da den heiligen Januarius, da gibt es etwas, was sich verflüssigt. Und da, dem zugrunde liegt die Serratia marcescens. Ist da eigentlich zwischen diesen beiden Phänomenen des Agar-Kolloids und der Serratia marcescens auf dem Schwammerl, das auf der Polenta oder sowas wächst, ja, gibt es da Bezüge?
Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ja, ich würde spekulieren, dass es etwas Ähnliches ist, natürlich. Wobei ich weiß nicht, ob die Heiligen dann auf 95 Grad erhitzt werden, damit sie weinen.
Ja, oft schon.
Also, und ich bin bei, also wie gesagt, also bei Heiligen bin ich jetzt nicht so der Experte.
Der heilige Laurentius wurde auf über 95 Grad erhitzt.
Gut, das ist auf dem Rost natürlich, ja. Ich nehme an, dann hat er auch geweint, aber das hat ja andere Gründe. Aber wie gesagt, muss ich sagen, weiß ich leider nicht, ja.
Gut, also wenn keine Fragen sind, herzlichen Dank.
Danke.
Das ist eine für mich unglaublich interessante Begegnung zwischen Labormedizin und HNO, weil das ist ja nicht so naheliegend. Ja? Danke vielmals.